Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Zwei Urschüsse, die derzeit tagen, zwei Urschüsse, die ziemlichen Wirbel auslösen und vor allem der eine, der eigentlich von der ÖVP eingesetzt wurde und den klingenden Namen rot-blauer Machtmissbrauch hat und sich immer mehr zum FPÖ-Urschuss hinauskristallisiert. Wie das die diesmal betroffene FPÖ sieht, möchte ich jetzt FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenegger fragen, den ich herzlich im Studio begrüßen darf. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Daniel.
Herr Hafenegger, Sie sind normalerweise, wir saßen auch schon sehr oft hier und da waren Sie eigentlich immer in der Rolle des Angreifers gegen die anderen. Sie waren ja in vielen Urschüssen und da gab es ziemlich viele Affären der ÖVP, die auch zu Rücktritten geführt haben und wo es auch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen haben. Jetzt sind die Rollen ein bisschen vertauscht. Die ÖVP gibt quasi fast jede Woche eine Pressekonferenz, in der sie die Freiheitlichen sehr angreifen. Sie wissen, mittlerweile gibt es Chats ihres ehemaligen Sicherheitssprechers im Parlament, dem Hans-Jörg Jenewein, der nicht mehr bei der FPÖ ist, aber der lange Zeit dort war. Eben, es gibt staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen ihn, gegen eine ehemalige Innenministeriumsmitarbeiterin von Herbert Kickl. Bevor wir zur Sache kommen, wie fühlen Sie sich in dieser neuen Rolle?
Also ich habe keine neue Rolle, sondern Sie werden meinen letzten Auftritten entnehmen, dass wir nach wie vor das aufzeigen, was die ÖVP alles so verwirtschaftet hat in dieser Republik. Und ich sehe mich da jetzt auch nicht in der Defensive. Schauen Sie, Frau Daniel, die Angriffe, die von der ÖVP die letzten Wochen gekommen sind, da ist überhaupt nichts Neues dabei. Da ist offensichtlich gerade nur die Situation da, dass die ÖVP nicht weiß, wie es mit den Umfragen im Hinblick auf die EU-Wahl umgehen soll und in weiterer Folge auch mit den Umfragen zur Nationalratswahl. Die Causa Jenewein, das wissen Sie selbst ganz genau, die ist schon vor über einem Jahr diskutiert worden.
2022,
also über ein Jahr, so wie ich gesagt habe. Die andere Geschichte ist auch etwas, was nicht neu ist. Dann gibt es noch den Herrn Klenk, der irgendwie in einem biblischen Hass auf Herbert Kickl versucht, eine Geschichte, die er vor 9 Jahren nicht zu Boden gebracht hat, jetzt mit Hilfe von 4 Parlamentsparteien dann in irgendeiner Art und Weise zuerst zu immunisieren und dann halt zu erzählen. Die anderen Parteien schreiben halt davon ihm ab und ganz ehrlich, also ich mit dem Herrn Hanger, wenn er seine Pressekonferenzen macht, ehrlich gesagt schon Mitleid, ja. Denn der kriegt da immer irgendwelche Sachen vom Club aufgeschrieben, die er erstens selber nicht versteht, ja, und zweitens, die auch nicht wahrer werden, wenn er es auch noch so oft sagt. Ja. Also ganz ehrlich, Frau Daniel, also wenn Sie glauben, dass wir uns da jetzt in irgendeiner Art und Weise in der Defensive fühlen, kann ich Ihnen das Gegenteil zurückgeben. Warten Sie mal drauf, was die nächsten Wochen passiert. Wir haben gerade heute und gestern diesen KOFAG-Untersuchungsausschuss gehabt.
Dazu komme ich noch.
Ja, ja. Hoffe ich, dass Sie das auch interessiert. Aber nur der Selbstbedienungsladen für die ÖVP hat funktioniert in der Republik, nur so viel dazu.
Wir kommen nachher natürlich auch zum KOFAG-Ausschuss, deswegen habe ich auch beide Ausschüsse genannt. Ich möchte nur im ersten Teil dieser Sendung zurückkommen, jetzt zu den FPÖ-Affären oder dem, was halt im Raum steht, weil Sie auch FPÖ-Generalsekretär sind, logischerweise. Zum Fall Jenewein, es stimmt, dass einzelne Dinge schon 2022 bekannt waren. Immerhin gab es ja eine Hausdurchsuchung bei Hans-Jörg Jenewein vor geraumer Zeit. Da wurde eben dieses iPhone 12 und andere elektronische Geräte sichergestellt. Und damals wurden vom Laptop zum Beispiel diese anonyme Anzeige, das war im Sommer 2022, da ist er dann auch aus der FPÖ rausgegangen, eine Anzeige gegen eigene, oder Anzeigenentwurf, um korrekt zu bleiben, gegen eigene Parteifreunde, also Blaue in Wien, gefunden. Neu sind jetzt natürlich schon die Chats und der Strafakt Hans-Jörg Jenewein, die an den Urschuss gegangen sind. Sie wissen, neu ist auch, dass es eben Ermittlungen gegen eine ehemalige Innenministeriumsmitarbeiterin von Herbert Kickl gibt, wo es eben um den Verdacht des Geheimnisverrats und der Anstiftung im einen Fall oder des Amtsmissbrauchs im anderen Fall. Ich sage jetzt medienrechtlich dazu, es gilt natürlich für alle Betroffenen die Unschuldsvermutung. Was sagen Sie denn zu diesen Sachen?
Also was wollen Sie als erstes wissen, Frau Daniel? Ich würde sagen, jetzt reden wir mal über die Akten im Untersuchungsausschuss. Da ist ein interessantes Stichwort, das Sie mir gegeben haben, weil die ÖVP und allen voran eben der Lügenbaron Hanger, die haben ja nichts Besseres zu tun, als seit Wochen durch die Republik zu reisen und alle Medien, die es auch nicht haben wollen, mit irgendwelchen Sticks zu versorgen, wo genau solche brisanten Akten drauf sind. Also das, was der Herr Hanger kritisiert,
ich
macht er gerade.
Ich habe keine Sticks bekommen.
Naja, dann fragen Sie Ihre Kollegen. Ich bin überzeugt davon, dass auch hier im Haus gelandet ist. Denn immerhin haben Sie auch über das interessante Organigramm von Magister Ott berichtet. Ja? Wo fälschlicherweise gleich einmal gesagt worden ist, das ist ein Diagramm, Organigramm vom Herrn Jennewein, ja, wo er schon irgendeinen Geheimdienst, nein, das wird ja, der Spin wird von der ÖVP gebracht, ja, wo schon im Außenministerium, übrigens unter einem ÖVP-Generalsekretär damals, schon irgendein Geheimdienst geplant worden wäre. Wissen Sie, was an dem Akt so interessant ist? Dieser Akt ist zum Beispiel erst letzte Woche am Freitag bei uns im Untersuchungsausschuss eingelangt. Mhm. Der Herr Hanger und der Herr Stocker wacheln aber schon seit über einer Woche damit herum. Jetzt stellt sich für mich schon die Frage, wo haben die beiden das eigentlich her? Und ich kann es Ihnen beantworten. Müssen wir mal das Umfeld hier sehen, in dem wir da unterwegs sind. Ja. Ermitteln und Ermittlungen laufen derzeit natürlich im Auftrag der Staatsanwaltschaft über die AG Pharma. Das ist die Arbeitsgruppe Fahndung Marsalek. Ja. Das ist der ÖVP-Spion, der neben dem Herrn Sobotka in Moskau gesessen ist. Ne?
Naja. Es ist ein russischer Spion, der enttarnt wurde. Aber,
aber mit Herrn Sobotka hat er in Russland diniert. Also da, glaube ich,
da sind wir uns einig.
Aber das Interessante ist, diese AG Pharma sollte den Herrn Marsalek suchen und ist jetzt auch irgendwie da bei dem Herrn Ott involviert. Und ich sage Ihnen eines, und das ist das Problem bei dieser AG Pharma. Die ist handverlesen von ÖVP-Lern besetzt. Ja. Und der beste Beweis ist dieses Organigramm, ja, mit dem der Hanger schon eine Woche, bevor es offiziell geliefert wird, herumwacheln kann. Ich bin überzeugt davon, ja, dass vieles von den Dingen, die jetzt gerade in den Medien landen und wo es natürlich dann auch keine USA-Zusammenhänge gibt, weil die noch nicht im Untersuchungsausschuss sind, die Akten, dass die über einen direkten Kanal von der AG Pharma in Richtung der ÖVP laufen. Und da wird es jetzt auch entsprechende Anzeigen von unserer Seite her geben, denn ich sehe da schon eine gewisse Gefahr. Und wenn die ÖVP da dauernd von einem Sicherheitsrisiko spricht, ja, dann machen Sie mit mir mal das Gedankenexperiment mit. Ja. AG Pharma, sehr brisante Untersuchung im Zusammenhang mit dem vermeintlichen Spion Ott oder vermuteten Spion Ott. Ja.
Sagen wir mutmaßlich.
Mutmaßlich ist noch besser, ja. Dann ist es richtig. So, alles hochbrisant. Im Untersuchungsausschuss gibt es derzeit die Frage, welche Akten dürfen abgeliefert werden, weil es ja wirklich der größte Spionagefall in der Zweiten Republik sein soll. Zumindest wird das vom Justizministerium so erklärt. Jetzt sagen Sie mir, was unsere Partner im Berner Club oder sonst irgendwo von uns halten sollen, wenn jetzt schon wieder der Fall eintritt, dass so hochbrisante Akten vom Herrn Hanger und seinen Freunden hinausgespielt werden, nur um mediales Kleingeld damit zu schlagen und zu machen. Ja. Also grundsätzlich mal die Frage, es droht uns ja schon wieder der nächste Ausschluss aus dem Berner Club, weil offensichtlich hält der Geheimdienst schon wieder nicht dicht. Halte ich für ein großes Problem. So, das jetzt einmal nur so zum Antrieren. Also das, was dem Herrn Jennewein vorgeworfen wird, dass er Akten, über die er im BVT-Untersuchungsausschuss ohnehin verfügt hat, ja, ohne Kennung angefordert hat. Das muss man natürlich hinterfragen, deswegen gibt es auch ein Gerichtsverfahren. Nichtsdestotrotz waren das weder irgendwelche Geheimdienstakten noch sonst was, das war alles im BVT-Untersuchungsausschuss vorhanden. Und wenn der Herr Hanger und der Herr Stocker und weiß nicht, wer sonst da im Team mitruft, ja, sich dort jetzt hinstellen und mit dem Finger auf den Herrn Jennewein zeigen, dann zeigen in der Regel zwei Finger zurück. Ja, weil nichts anderes macht die ÖVP in den letzten Wochen, nur deswegen, um aus ihrem Umfragental da irgendwie herauszukommen. Fakt ist aber auch, das haben Sie ja jetzt kürzlich präsentiert, dass die ÖVP noch mehr abtaucht, als es ohnehin schon der Fall war, sie immer wieder verloren.
Ja, jetzt möchte ich dazu sagen, ich habe keine Ahnung, was die ÖVP vor der Aktenlieferung gewusst haben soll oder nicht gewusst haben soll.
Sie haben sie abgedruckt, das Organigramm, das ist ja von der ÖVP geliefert worden.
Ja, aber wir haben all die Sachen, sind erst nach dem Freitag und...
Nein, das war schon früher.
Also bei uns sicher nicht und ich weiß, dass im Strafakt natürlich drinnen steht, dass das ein Organigramm ist, das der Egisto Ott verfasst hat. Also bei mir haben Sie sicher nicht gelesen, dass das vom Herrn Jennewein und das war nach dem Freitag.
Ich habe es jetzt nicht dezidiert, aber es ist der Spin, den die ÖVP ja jeden Tag erzählt.
Aber ich sag nur,
das sind ja diese komischen Pressekonferenzen, die dieser armselige Hanger jeden Tag machen muss, ja? Wo ich Mitleid schon mit ihm habe, dass er da ständig irgendwas vorlesen muss, was er nicht versteht.
Okay, nur ganz kurz, die Innenministeriumsmitarbeiterin von Kickl, die damalige, ich sage dazu, auch für sie gilt die Unschuldsvermutung, es war einfach eine Mitarbeiterin, dass die im luftleeren Raum gehandelt hat, hat schon Sachen weitergeschickt, das ist auch in den Akten ersichtlich, das wissen Sie, Sie kennen den Akt, das ist ja dann gefunden worden auf dem Handy vom Hans-Jörg Jennewein und da ging es durchaus auch um Infos über den Berner Club, den Sie schon angesprochen haben, also so eine Geheimdienstvereinigung, wo wir abwechselnd rausfliegen oder wieder dabei sind.
Also wenn Sie jetzt von Geheiminformationen zum Berner Club sprechen, erstens einmal ist ja das ein relativ loser Haufen von ein paar Geheimdienstchefs, die halt gern mit ihren Frauen in Fünf-Sterne-Hotels übernachten, ja, und das halt irgendwie auf den ganzen Kontinent verteilt. Ja. Also man muss einmal die Kirche im Dorf lassen, ist so ähnlich wie die Landeshauptleutekonferenz, gibt es de facto nicht, scheint irgendwie wichtig zu sein. Was ich nur gehört habe aus dem Berner Club ist folgendes, also wenn der Herr Griedling dort gekommen ist, dann hat er dort maximal einen Tee auftragen dürfen und die wichtigen Dinge sind ohne ihn besprochen worden. Also der Berner Club oder das, was sich Berner Club nennt, die Herrschaften, die haben vorher schon gewusst, dass unser Geheimdienst nicht ernst zu nehmen ist und da sind wir noch in der Ära Sobotka und davor. Das ist nur nebenbei. Und was Sie da jetzt inkriminieren, da beim Hans-Eugene, wenn Sie wissen, das Verfahren läuft, nachdem ich nicht Beschuldigter in dem Verfahren bin und auch nicht involviert, haben Sie wahrscheinlich mehr Informationen als ich. Das haben wir jetzt so beim Aktenschmeißen in der Republik, das ist die neue Mode, ist in Ordnung so. Aber noch einmal, es ist ein Verfahren anhängig, das wird man sich anschauen müssen, was Sie da jetzt gesagt haben vom Berner Club. Ja. Soweit ich weiß, glaube ich, ging es damals nur darum, festzustellen, wer da hingereist ist. Ja. Also es ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwie, so wie es ja aus der ÖVP-Ecke verraten worden ist, die Novichok-Formel irgendwie gehandelt worden ist. Ja,
sondern, das war im Außenamt von der FPÖ-nominierten Karin Kneißl, die mittlerweile sogar in St. Petersburg lebt.
Ja, aber der Herr Peterlik ist schon zutiefst
war ehemaliger ÖVP.
Ja, das war der Generalsekretär, absolut. Der wird beschuldigt, diese Formel weitergegeben zu haben. Der hat früher bei ÖVP-Größen wie bei Benita Ferreira-Waldner gearbeitet.
Ja. Der war früher bei der ÖVP, aber dann halt bei der Frau Kneißl.
Ja, und die Frau Kneißl war nie Parteimitglied und hat im Untersuchungsausschuss unter Wahrheitspflicht ausgesagt, dass sie der Sebastian Kurz als erstes mal angesprochen hat, ob sie nicht in die Politik einsteigen möchte. Das möchte ich jetzt auch einmal festhalten. Also nachdem sie bei uns nicht Mitglied war, nachdem sie auch den Rücktritt der freiheitlichen Regierungsmitglieder nicht mitgemacht hat, muss man mal grundsätzlich die Frage stellen, wie freiheitlich sie eigentlich gewesen ist. Das möchte ich jetzt auch einmal erinnern.
Na gut, für eure Personalauswahl
Bei dieser berühmten Hochzeit sind ja auch nicht nur Freiheitliche gewesen, sondern auch ÖVP-Größen. Das vergessen sie auch immer zum Dazusagen.
Nein, ich erwähne nur immer den auffallenden Knicks von der Frau Kneißl.
Aber wir einigen uns darauf, dass der Herr Peterlik aus der ÖVP stammt und dass der beschuldigt wird, die Novichok-Formel verraten zu haben. Ne?
Ja, gut. Auch da gilt
dem,
natürlich...
Dem Herrn Masalek, der der Essenspartner vom Herrn Sobotka ist, der damals als amtierender Minister dort war und der dann andere ÖVP-Größen eingeladen hat. Gut, auch den Herrn Schüssel zum Beispiel.
Ich einige mich absolut mit Ihnen, weil das sind Fakten, dass der Herr Peterlik natürlich aus der ÖVP stammt, dass der Herr Peterlik später dann rechte Hand von der Frau Kneißl geworden ist. Wenn Sie jetzt sagen, dass die Frau Kneißl keine FPÖlerin war, mag das schon stimmen, aber sie ist nun mal von der FPÖ nominiert worden und so, war natürlich, das meine ich.
Aber man sieht schon eine gewisse Äquidistanz zur FPÖ, nicht? Sonst würde sie nicht einen schwarzen Generalsekretär nehmen.
Ich weiß aus der Erfahrung, dass manche Rote dann irgendwann mal blau wurden oder manche Schwarze irgendwann mal blau wurden, je nachdem, wie die FPÖ gerade aufgestiegen ist. Ja, und das gibt es auch umgekehrt. Sie wissen, es sind Blaue auch zu anderen gewechselt.
Aber wir können ja auch gerne über die österreichisch-russische Freundschaftsgesellschaft reden, die von Anfang an von der ÖVP geleitet und geführt war.
Über die können wir gleich nachher reden. Aber ich möchte noch einmal auf diesen Verdacht der Spionage kommen. Jetzt weiß ich auch aufgrund der Akten,
dass es gibt keinen Verdacht der Spionage gegen den Hans-Eugene, wenn zumindest
das Nein, das wollte ich gerade sagen. Deswegen, ich weiß aus dem Akt, das stimmt. Da geht es nicht um Spionageverdacht gegen den Hans-Jörg Jenewein, auch nicht gegen Freiheitliche im Moment. Aber es geht natürlich um einen regen Austausch zwischen Hans-Jörg Jenewein und diesem mutmaßlichen russischen Spion Egisto Ott, der vom enttarnten russischen Spion, da braucht man nicht mehr vermutmaßlich reden, Jan Masalek, der mittlerweile in Moskau ist, angeblich akquiriert worden sein soll, genauso wie der Herr Weiß, ehemaliger BVD-Abteilungsleiter, der mittlerweile in Dubai abgetaucht ist.
Der sitzt jetzt mit der Truppe Kurz in den Emiraten herum.
Also ich weiß nicht, ob er mit der Truppe Kurz
dort es gibt den Botschafter dort, den der Herr Kurz eingesetzt hat. Der Herr Kurz selbst ist gerne dort. Also der ist mit der Kurzgruppe in den Emiraten, muss man auch festhalten.
Nein, also ich glaube, der Botschafter sitzt in Abu Dhabi und der Herr Weiß sitzt in Dubai als Sicherheitsberater. Ich glaube nicht, dass es da Verbindungen gibt.
Das ist dieses Abu Dhabi, wo der Herr Benko noch seine letzten großen Kredite aufgenommen hat.
Grundsätzlich können wir dann auch, Sie können gern, ich bin jetzt keine große Expertin, wer wo Kredite bei den Scheichs aufgenommen hat, aber ich sage, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Trotzdem müssen wir dazu sagen, weil Sie haben jetzt wiederholt auch den Zustand des BVDs angesprochen gehabt und dass der Herr Gredling höchstens einen Tee servieren durfte. Das stimmt schon, dass das BVD schon vor der Zeit von Herbert Kickl im Innenministerium alles andere als Ganzzeiten hatte. Was aber stimmt, ist, dass es dann Razzien gegen das BVD gegeben hat aufgrund eines Dossiers und Zeugenaussagen. Und Sie wissen, von wem diese Zeugenaussagen gekommen sind. Das sind jetzt nämlich genau diese Leute, die jetzt unter Verdacht der russischen Spionage stecken. Und dass der Herr Goldgruber, damals Generalsekretär im Innenministerium, sowohl mit dem Herrn Masalek als auch mit diesen Zeugen eine enge Verbindung hatte.
Also über eine enge Verbindung mit dem Herrn Masalek ist mir im Zusammenhang mit Herrn Goldgruber nichts bekannt.
Nein, aber er hatte Gespräche.
Ich habe ihn auch dreimal gesehen. Okay. Aber es sind immer gleich enge Mitarbeiter und enge Beziehungen. Ich sage, da muss man ein bisschen differenzieren, was das betrifft. Dass der Herr Masalek im Innenministerium war, ist ja unbestritten. Dass er mit dem Innenminister Sobotka zu Abend gegessen hat, ist auch unbestritten. Da kann sich nur der Sobotka nicht mehr erinnern dran, wer das eigentlich gewesen ist, der da zu seiner Rechten gesessen ist. Aber danke für die Frage grundsätzlich. Aber ich glaube, man muss, bevor es da um diese Kiste BVD geht, glaube ich, noch schon noch einen Schritt zurückgehen. Ja. Das ist nämlich interessant. Und Kai-Jan Greiner hat das erst kürzlich auch in einer Fernsehsendung gesagt. Und der steht jetzt, glaube ich, nicht im Verdacht, ein Freiheitlicher zu sein. Aber man muss schon mal grundsätzlich nachfragen, was mit der russischen Spionage grundsätzlich unter ÖVP, wie das genau aussieht. Es hat angeblich durch den amerikanischen Geheimdienst, durch den CIA, Warnungen bereits im Jahr 2017 gegeben, dass der Herr Ott für die Russen spioniert. Mhm. Damals Innenminister der Herr Sobotka, der mit dem Marschalek abendessen war. Ja. So, hat nichts gemacht. Ja. Und dann hat man den Herrn Ott suspendiert, dann aus Formalgründen wieder eingesetzt und so weiter und so fort. Und wissen Sie, was die Kutzpe an dem ist, was die ÖVP gerade aufführt? 2020 und 2021 ist der Herr Ott bis dann zu seiner, bis zu dieser Hausdurchsuchung dann, ist ja der wieder im Innenministerium gesessen. Und erst jetzt, ja, nachdem er offensichtlich das zweite Mail dann gelesen hat, wo der MI6 dann darauf hingewiesen hat, dass der Herr Ott ein russischer Spion ist, erst jetzt ist er es. Ja. Also die ÖVP wusste das schon, dass es hier einen Verdachtsfall gibt, seit mindestens 2017 durch die Amerikaner, hat nichts gemacht. Ja. Dann hat man suspendiert, dann ist er wieder zurückgekehrt, dann hat man ihn an einen Posten gesetzt, wo er wieder mit allen Passworten und Datenbanken ausgestattet worden ist, in den Jahren 2020, 2021, und dort weiter spioniert hat. Und jetzt stelle ich Ihnen die Preisfrage, wer damals Innenminister war. Ja. Ein Herbert Kickl nicht.
Das stimmt und deswegen habe ich erwähnt, dass es vorher schon Probleme war und wir sind ja nicht in einem Märchen. Es muss ja nicht ein Gut gegen Böse, der eine Innenminister war ein Guter und der andere war ein Böser und es ist nicht schwarz-weiß.
Nein, ich halte den Wolfgang Sobotka schon für einen bösen Innenminister.
Es gibt manchmal Fälle, wo vielleicht beide nicht so toll waren. Aber kommen wir jetzt zum Fall der BVD-Razzien, wo genau mit diesen Leuten zusammengearbeitet wurde. War das nicht ein massiver Fehler, jetzt im Nachhinein betrachtet?
Also der Herbert Kickl hat eines gesagt, und das war sehr, sehr wichtig im Untersuchungsausschuss, auch unter Wahrheitspflicht, weil ich habe ihn damals selbst gefragt, was er vorgefunden hat, als er das Innenministerium übernommen hat. Ja. Aber dass es hier ein Problem mit dem Herrn Ott gibt und dass es hier geheimdienstliche Warnungen gegenüber dem Herrn Ott gibt, ja, das ist dem Herbert Kickl nicht mitgeteilt worden. Das finde ich mal recht spannend. Ne? Da hat man also einen Spion, einen vermutlichen Sitzen im eigenen BVD, ja, und bei einer Amtsübergabe kriegt man das nicht erzählt. Ja. Jetzt stelle ich mir die Frage, warum eigentlich nicht? Hat die ÖVP das zulassen, aus welchen Gründen auch immer? Dass der Herr Schüssel bei Lukoil sein Aufsichtsratsmandat weiterhalten kann, dass der Herr Schelling als Lobbyist für Gazprom durch die Gegend reisen kann, sind das die Hintergründe? Ist die österreichisch-russische Freundschaftsgesellschaft, die immer von der ÖVP dominiert worden war, ist die da dahinter gestanden? Warum hat man nicht gesagt, dass der Ott zumindest im Verdacht steht, hier ein Spion zu sein? Ja? Gut, dann hat der Herbert Kickl weitergesagt, dann gab es eben diese Meldungen aus dem BVD. Und jetzt stelle ich mir mal umgekehrt die Frage, wenn Sie als neuer Minister Informationen darüber erhalten, ja, dass mutmaßlich Ihr eigener Geheimdienst nicht funktioniert und löchrig ist wie ein Schweizer Käse. Und wissen Sie, da können wir dann auch noch über die Telefone reden, über die drei, die da irgendwo abgesoffen sind in der Donau. Ja? Dann wäre es doch, auf der anderen Seite könnte man ja nichts recht machen. Also auf der einen Seite wird man jetzt kritisiert, weil man in Zusammenarbeit mit der Justiz, und das darf man nicht vergessen, es gab damals einen ÖVP-Justizminister, es gab damals auch einen ÖVP-Generalsekretär Nehammer, der das also alles verteidigt hat, was hier passiert ist. Und jetzt sozusagen im Rückspiegel sieht die ÖVP das grundsätzlich anders. Ja? Mhm. Aber was wäre denn gewesen, wenn der Herbert Kickl dieser Sache nicht nachgegangen wäre und mit der Justiz hier entsprechend sich abgestimmt hätte, dann hätten sie wieder geschrieben und gesagt, naja, ist ein Wahnsinn. Also der hat einen von Spionen durchsetzten Geheimdienst und macht nichts. Ja? Also wie man es macht, ist nicht richtig.
Ja, es wäre halt gut gewesen, wenn man wirklich die Spione gesucht hätte und nicht die Infos der Spione genommen hätte, um eine Razzia zu machen.
Das ist ja Ihre Interpretation.
Naja, grundsätzlich der Verdacht, und deswegen hatte ich die Razzien damals schon nicht verstanden, weil ich kannte das Dossier im Vorfeld und ich weiß, wer die Zeugen waren, die quasi von Goldgruber auch zur Staatsanwaltschaft.
Na, warum haben sie es dann nicht zur Anzeige gebracht? Das hätte die ÖVP auch machen. Also jeder weiß jetzt, was der Herr Oth gewesen ist.
Nein. Aber dass der quasi eine maßgebliche Rolle bei diesen Vorwürfen gegen die DVDler hatte, war schon damals bekannt.
Daniel, seien Sie mal
böse. Jahrelang
schweigen und dann sagen, 5 Jahre später, ich habe es immer schon gewusst, ist ein bisschen schwach, sowohl von den Journalisten als auch von den anderen Politikern. Ja?
Wir haben es geschrieben. Ehrlich. Also nicht, dass er ein russischer Spion war, weil das wusste ich schlichtweg nicht.
Aber wir hätten es wissen sollen.
Aber ihr hättet wissen müssen, dass ihr die das Dossier quasi im Umlauf gebracht haben, als Zeugen der Anklage wählt. Aber die Geschichte ist vorbei und die Razzien sind ja eh zum überwiegenden Teil als rechtswidrig.
Waren Sie jetzt schon Razzien? Ich habe jetzt
Hausdurchsuchungen, großteils aufgehoben.
Ich finde das despektierlich der Justiz gegenüber, dass Sie da von einer Razzia sprechen. Weil bei einer Razzia, da stelle ich mir schon irgendwas ganz Arges vor drunter. Ja? Aber nicht eine Maßnahme, die durch einen Richter angeordnet worden ist, ganz ehrlich. Aber ich weiß schon, man muss das natürlich alles ein bisschen dramatisieren, weil sonst ist es
spannend. Sie wissen, dass wir im Journalismus häufig über Razzien berichten, egal. Wir haben auch geschrieben Razzia im Bundeskanzleramt. Ja. Und da hat es vielleicht ein paar nicht so aufgeregt, aber es ist natürlich
mich regt gar nichts auf.
Es ist natürlich eine Hausdurchsuchung gewesen und keine Razzia und sie wurde ja von Gerichten dann zum überwiegenden Teil als rechtswidrig ohnehin aufgehoben. Mhm. Also die Causa ist ja eh, und das war auch eine Causa, die Justiz betrifft, im Unterschied zu den Vorbereitungen von Zeugen, das war natürlich schon im Innenministerium, aber das, ja.
Die Vorbereitung von Zeugen, ich war nicht dabei. Also, okay. Es gibt einen BVT-Untersuchungsausschuss, wo das hinreichend alles diskutiert worden ist, aber nageln Sie mich jetzt nicht bitte an einem Detail fest, um dann zu sagen, also der war es das genau, ich war damals nicht involviert, ja, weiß es nicht. Es ist hinreichend aufgearbeitet, aber nur trotzdem noch einmal dem Herbert Kickl zu unterstellen, es wäre ein mutwilliger Akt zum Erhalt von irgendwelchen Informationen gewesen. Das gibt ja auch der BVD-Untersuchungsausschuss in Wald nicht her. Ja. Das ist eine Interpretation von der einen oder anderen Seite. Gut, ist eine politische Interpretation, kann man so lassen. Aber grundsätzlich gibt es nichts, wo der Herbert Kickl jetzt unrechtmäßig gehandelt hätte, weil ansonsten müsste er jetzt zumindest eine Vorstrafe haben oder im Gefängnis sitzen. Beides ist nicht der Fall.
Ich habe jetzt den Kickl gar nicht angesprochen. Übrigens, ich habe dauernd über das Innenministerium und den Herrn Goldgruber und
andere geredet. Aber einen Minister gab es dort und der hat Herbert Kickl geheißen.
Natürlich, und das werden andere überprüfen. Ich bin weder Staatsanwältin noch bin ich Ermittlerin. Das werden andere überprüfen, was da gelaufen ist oder nicht gelaufen ist, um diesen Teil abzuschließen und dann zu KOFAG zu kommen. Wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie der Meinung, dass die ÖVP jetzt quasi einfach mit Dreck wirft, um...
Ja, das ist Mutterverzweiflung, die in die ÖVP da jetzt halt an den Tag legt. Sie kennen ja den berühmten Ertrinkenden, der um sich schlägt, damit er nicht untergeht. Das ist ein bisschen den Eindruck, den ich habe, weil es wird ja in Wald auch schon inflationär. Ich meine, das ist ja eine tägliche Löwinger Bühne, die man sieht. Einmal kommt der Stocker daher, rettigen dann Blödsinn, dann kommt der Hanger daher, rettigen dann Blödsinn. Die geben sich die Türschnalle in die Hand, manchmal machen sie 2 Pressekonferenzen an einem Tag und wie auch immer und erzählen aber immer die gleiche Geschichte. Und weil man jetzt noch ganz kurz, weil das wirklich interessant und wichtig ist, diese Russland-Geschichte mag sein, dass hier Kräfte in Österreich irgendwie Einfluss genommen haben, wo Betroffene das nicht bemerkt haben. Ja? Da möchte ich noch ein paar Sachen dazu anmerken. Ja? Das erste ist einmal, grundsätzlich geht der Geheimdienstchef, der Herr Javi Pircher her und sagt kryptisch, naja, wir haben Hinweise darauf, dass auch Politiker und so weiter und so fort da irgendwie durch die Russen beeinflusst werden sollen. Ja? Also ich habe ihn gefragt, oder ich habe das eigentlich auch medial mitgeteilt, sage, also offensichtlich ist es die FPÖ nicht, ja? Weil ich würde mir vom Geheimdienst erwarten, dass solche Politiker dann auch vorgewarnt werden, wenn es da irgendwelche Bemerkungen gibt oder wenn es da irgendwelche Feststellungen gibt, dass das im Gang ist. So, nachdem bei uns niemand vom Geheimdienst informiert worden ist, ja, gehe ich davon aus, dass wir auch nicht im Fokus der Russen stehen. Stelle mir nur vor, wie muss denn das dann bei den anderen sein? Ja? Also da muss ja der Herr Pircher dann ja herumlaufen ohne Ende. Ja? Uns hat er nicht angerufen. Also jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man sieht die Gefahr und warnt die Leute nicht vor, weil man sie politisch in eine Falle locken möchte. Das würde ich nicht als grundsätzliche Aufgabe des Geheimdienstes sehen. Oder es ist eh nicht der Fall. Aber auf irgendwas müssen wir uns jetzt einmal einigen. Und das Zweite, was in dem Zusammenhang auch noch wichtig ist, meines Erachtens, ist jetzt einmal auch Berner Club hin oder her. Meine, wer hat den Herrn Griedling eigentlich autorisiert, dass er ständig von einer Sendung zur nächsten fährt und irgendwelche Kalauer aus dem BVD erzählt? Ja? Man kann mir nicht vorstellen, dass der ehemalige Geheimdienstchef mit seiner Pensionierung von allen Geheimhaltungen entbunden ist und dass er Bücher schreiben kann und dass seine Wahrnehmung
kundtun
kann.
Roman.
Das war ein Roman, ich habe gerade sehr schlecht, aber ich muss sagen lassen, ich habe mir die Zeit nicht genommen, das auch durchzulesen. Aber wissen Sie, ich meine, also entweder nehmen wir uns ernst mit einem Geheimdienst, dann muss es aber wirklich konsequent sein. Dann erwarte ich mir, dass der Geheimdienst die Politiker, die angeblich im Fokus stehen, dass er die Vorwand. Hat er nicht getan oder wir stehen nicht im Fokus, was ich vermute. Ja? So, da gibt es einen alten Geheimdienstchef, der tingelt von einer Sendung zur anderen und erzählt da irgendwelche Gusto-Stückeln aus dem Geheimdienst und beklagt sich gleichzeitig, dass wir wegen Geheimnisverrat aus dem Berner Club rausgeflogen sind. Na, Gratulation. Alle diese Herrschaften haben ihre Karriere in der ÖVP gemacht. Der Herr Weiß genauso wie der Herr Ott. Ja. Und den Herrn Ott hat die ÖVP bis zum Schluss ermöglicht, mit Zugriff zu allen Datenbanken und so weiter und so fort. Also die Debatte über Sicherheitsrisiko können wir gerne führen. Und es ist ja in Wahrheit auch bezeichnend, wenn sich der Herr Klubobmann-Wöginger dann hinstellt, neben die Frau Maurer, und sagt, also es ist ganz wichtig, wir brauchen einen FPÖ-Russland-Untersuchungsausschuss. Ja. Na, das weiß ich schon, warum er das sagt. Ja. Weil er ganz genau haben möchte, dass die ÖVP nicht Untersuchungsgegenstand ist, weil mit dermaßen viel Butter am Kopf würde ich das auch nicht wollen an der ÖVP-Stelle. Was aber der Herbert Kickl vorgeschlagen hat, ist, machen wir doch bitte einen gesamten Untersuchungsausschuss, wo man natürlich auch wichtige Entscheidungen und Faktoren aus der Wirtschaft mit einbeziehen muss, die politischen Parteien in Österreich, und dann schauen wir es uns an. Ja. Daraus kann man eine Lehre ziehen und ich garantiere Ihnen eines, ja, da kommt die ÖVP dann nicht gut weg, ja, weil alles das, was hier sozusagen irgendwann einmal zu wachsen begonnen hat, an Spionagetätigkeiten, geheimdienstlichen Tätigkeiten, Operationen und so weiter und so fort, nimmt irgendwann doch einmal den Ausgang bei der ÖVP.
Gut, die Beate Meindl-Reisinger, die NEOS-Chefin, will ja eh auch einen Pakt zur Aufklärung und alle untersuchen, nämlich
selbst. Das ist spannend. Die Beate Meindl-Reisinger gefällt mir recht gut, insofern, als dass sie kürzlich in der ZIP 2 gesessen ist und dann darüber gesprochen hat, dass wir das alles Orges mit dem Ott und so weiter und so fort. Der eigene Abgeordnete, Herr Brandstätter, ja, ist auch mit dem Herrn Ott in Kontakt gestanden. Nicht? Aber da ist das alles überhaupt kein Problem, weil das sind ja die Guten, die schönen Pinken. Ja? Die müssen das auch nicht weiter erklären, lassen sie da nicht stören in ihrer Wahlkampagne. Nicht? Aber alles andere ist natürlich alles furchtbar schrecklich.
Gott, und die NEOS
entblöden sich dann nicht, ja, gegen uns den Herrn Putin da mehr oder weniger zu plakatieren. Ja? Also das sind die NEOS, die noch dazu, und das ist noch ein Funfact am Rande, ja, die von dem Herrn Haselsteiner top finanziert worden sind. Ja? Die einzige Partei in Österreich, die sich einen Parteioligarchen leistet, der die Partei dort finanziert. Und wissen Sie, wo er sein Geld gemacht hat? Na, gemeinsam mit dem Herrn Deripaska beim Bau von Sochi, im Auftrag von Putin. Also ob die NEOS da jetzt eine gewisse Äquidistanz leben können, wage ich zu bezweifeln, genauso wenig wie die Grünen. Also insgesamt muss man sich das österreichweit anschauen.
Gut, dann eine Frage habe ich noch vergessen. Sie haben
und die SPÖ möchte jetzt einmal grundsätzlich mit einbeziehen, mit Gusenbauer und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben da irgendwas abgesprochen. Also die
schauen meinen, auch nicht gut aus. Sie meinen alle,
außerdem war der Herr Otto ja SPÖ-Mitglied bekannt.
Sie meinen, alle Parteien hängen mit drinnen. Wir haben es, glaube ich, schon verstanden, dass die SPÖ sicher auch mit gemeint ist. Grundsätzlich noch eine Frage. Sie haben den Hanger und die Stocker-PKs. Der Herr Hanger hat unlängst eine PK gemacht mit Fragen an Herbert Kickl, nämlich jene Fragen, die er Herbert Kickl bei seiner zweiten Ladung im Urschuss als Auskunftsperson stellen möchte, weil er ihm vorgeworfen hat, dass er bei der ersten Aussage Erinnerungslücken gehabt habe. Und eine Frage war, und Sie haben schon den Herrn Klenk und die Falter-Geschichte angesprochen, wo es um die Ideenschmiede und darum ging, was könnte der Kickl wann wie bekommen haben. Das ist jetzt noch ein bisschen zu kompliziert für die Sendung. Aber er hat da eine sehr plakative Frage gestellt an den Herbert Kickl, ob er ein geldgieriger Systempolitiker sei.
Also ich finde es wieder, und da sieht man, dass der Kollege Hanger oft sehr viel Pech beim Nachdenken hat. Ja? Dass ausgerechnet der Hanger sich hinstellt und irgendwas wegen geldgierig nachfragt, ist insofern interessant. Das können Sie in einer leichten Open-Source-Recherche machen. Schauen Sie mal auf der Parlamentsseite, gehen Sie auf den Eintrag von Herrn Hanger und schauen Sie, wie viele Nebenjobs der dort hat oder wie viele Firmenbeteiligungen.
Das hat der Heimo Lekoschitz hier im Studio schon alles aufgegeben.
Neun Stück, ja. Und übrigens lustig, vielleicht zeigt das, erklärt das auch, warum er so ist, wie er ist. Aber ich glaube, seine Kerngeschäfte sind Handel mit Blumen, Töpfen und mit Gartenzwergen. Ja. Also nur, dass man mal sieht, was der Hanger so nebenbei treibt. Ja. Aber ganz ehrlich, und wissen Sie, was er auch vergessen hat? Seit 2022 hat der gute Herr Hanger vergessen, seine Transparenzmeldung im Parlament abzugeben. Das war zumindest gestern noch der Stand. Ja. So, bevor man jetzt einmal mit diesen rhetorischen und eigentlich dummen Fragen weitermacht. Ja. Also ich glaube nicht. Und da hat erst kürzlich der Generalsekretär der ÖVP, der Herr Stocker, offengelegt, was er alles hat. Der hat von der Nebeneinkommen gar nicht mehr gewusst, wofür das ist. Vizebürgermeister in Wiener Neustadt, Generalsekretär der ÖVP. Dann hat er mit Armin Wolf darüber gestritten, wer mehr verdient oder weniger. Wir kennen dieses Stück Fernsehgeschichte alle. Ja. Und dann steht der Herr Anger solche blöden Fragen, die man in Wahrheit gar nicht irgendwie beantworten muss. Fakt ist eines, der Herr Kickl hat aber in seinem Leben nicht nur Innenminister und Klubobmann, sondern auch ein Vorleben gehabt. Ja. Er mag in der Vergangenheit auch in der Privatwirtschaft tätig gewesen sein. Und ganz ehrlich, also wenn man das jetzt jemandem zum Vorwurf macht, dass er für eine Leistung, die er erbracht hat, auch Entgelt bekommen hat, ja, dann verstehe ich die Welt nicht. Es kann nicht überall so sein wie bei uns in Österreich, dass man auch ohne Leistung viel Geld bekommt, vor allem dann, wenn man illegaler Zuwanderer ist. Aber diese Frage ist erstens total respekt- und niveaulos und ich möchte ehrlich gesagt gar nicht näher darauf eingehen. Und man sieht übrigens auch, auf welchem kindischen Niveau der Untersuchungsausschuss mittlerweile angelangt ist, wenn man vorher schon so 10 dämliche Fragen stellen muss, die man dann immer damit intonieren muss. Aber besonders spannend ist das. Und der andere ist noch viel spannender. Was mich aber wirklich interessiert, ist ja so spannend. Ja? Also der Kollege Hanger, ganz ehrlich, bin froh, wenn ich dann nach diesen Untersuchungsausschüssen über den Sommer mal eine Zeit lang nicht sehe, weil jetzt geht er mir wirklich schon auf die Nerven.
Gut, dann kommen wir aber noch kurz zu dem anderen Urschuss, der Sie, glaube ich, mehr interessiert. Das ist der Kofag-Urschuss, wo wiederum die ÖVP sagt, das ist eigentlich alles nur eine Schlammschlacht von Rot und Blau gegen die ÖVP. Was gibt es denn da für neue Erkenntnisse?
Also ja, das sieht die ÖVP so, aber schauen Sie, wir haben ja im Vergleich zur ÖVP versucht, diesen Untersuchungsausschuss, und wir haben es auch umgesetzt, nicht nur versucht, diesen Untersuchungsausschuss total seriös aufzusetzen. Erstens haben wir mit einem Verlangen, das unmissverständlich ist. Es geht um die Untersuchung der Kofag und ob Milliardäre daraus profitiert haben.
Also die Corona-Förderungen.
Ja. Corona-Förderungsagentur, ja. Genau. Also Punkt 1, unser Verlangen war nicht so wie das von der ÖVP dreimal zum Verbessern, sondern es war fehlerfrei eingebracht worden, wurde nicht bezweifelt. Ja. Worum geht es? Erstens einmal für uns Freiheitlich ist es der wichtige erste Schritt zur Aufklärung des ganzen Corona-Desasters, das uns zig Milliarden Euro gekostet hat, wo es eine politische Verantwortung gehen wird. Eine weitere Frage, die uns da beschäftigt, ist, warum war es eigentlich notwendig, diese Kofag, die rund 16 Milliarden Euro an Steuergeldern erhalten hat, überhaupt auszugliedern und damit der parlamentarischen Kontrolle zu entziehen? Ja? Und war es überhaupt notwendig, sozusagen so viel Geld überhaupt als Entschädigung in diese Kofag hineinzugeben? Weil es ist ja nicht so, dass es hier Corona-Hilfen oder Corona-Förderungen gegeben hätte, sondern es waren Entschädigungszahlungen für den Schaden, den die Bundesregierung den österreichischen Unternehmen angerichtet hat. So. Und das gilt es einmal zu untersuchen, vor allem bevor die ÖVP damit beginnt, den Schredder anzuwerfen. Ja? Denn das kennen wir aus der Vergangenheit auch. Das ist ja weit bekannt. Wenn das Licht im ersten Bezirk zu flackern beginnt, dann hat die Kurztruppe meistens geschreddert. Aber egal. Also deswegen wollten wir diese Akte mal sicherstellen. Und bei erster Durchsicht sind uns natürlich einige interessante Dinge aufgefallen, dass nämlich das stimmt, was wir vermutet haben. Warum wählt man so ein Konstrukt, so eine Konstruktion außerhalb der parlamentarischen Kontrolle? Na, ganz offensichtlich, weil man sich davon einen Vorteil erhofft. Ja. Es hat einen schwarzen und einen grünen Geschäftsführer dort gegeben, die sind beide wohl dotiert gewesen. Und was wir bemerkt haben, es hat dort rund 14 Verordnungen gegeben, die quasi total undurchsichtig waren und wo man her schon einen Steuerberater gebraucht hätte als Unternehmer, um da irgendwie zum Zug zu kommen. Und ich habe zwei Verdachtsfälle. Das erste ist, dass also ÖVP-Spezialfreunde zuerst schon gewusst haben, wie sie Unternehmen hintrimmen müssen, wie die nächste Verordnung ausschaut, um hier möglichst viel herauszuholen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat es, glaube ich, auch sowas gegeben wie eine Fastlane. Ein Beispiel, und ich habe das heute gesagt, es tut mir leid, dass ich den Kollegen Ottenschläger, den ich an sich als Verkehrssprecherkollegen sehr, sehr schätze, ja, aber dass der bei diesem Spiel auch mitgemacht hat. Der hat diese Juice Factory, glaube ich, heißt diese Firma, da das Smoothies verkauft. Diese Firma war, bevor Corona begonnen hat, ja, eigentlich komplett defizitär. Die waren mit weit mehr als 800.000 Euro unter Wasser. Ja. Die haben nie einen Gewinn gemacht. Und es gab eine Regelung in der Kofag, wo man sagt, dass Unternehmen, die vorher schon defizitär waren, bekommen auch kein Geld. Ja. Da sind aber offensichtlich manche gleiche. Ja. Die Firma, wo der Herr Ottenschläger mit 10% beteiligt ist und auch andere ÖVP-Größen. Ja. Der Herr Blümel hat sogar Schleichwerbung für den Ottenschläger damals gemacht am Flughafen. Die haben dann doch ein Geld bekommen und konnten diesen sagenhaften Schuldenstand von, glaube ich, 860.000 Euro, Daumen mal Pi, möchte mir da jetzt nicht festhalten, jedenfalls waren es über 800.000, auf rund 300.000 herunterdrücken. Ja. Und da stelle ich mir natürlich schon die Frage, also wie funktioniert das, vor allem dann, wenn man weiß, dass der Kollege Ottenschläger ja noch dazu als Beirat in der KOFAG drinnen gesessen ist. Das wäre sozusagen der Wächter des Anstandes dort gewesen, aber seine Firma hat dort einmal auch keinen schlechten Profit herausgezogen. Und da gibt es viele, viele Beispiele davon. Ich spreche immer davon, ich habe da so eine Art Adventkalender. Ja, da kann man so Türen aufmachen, schaut immer ein anderer ÖVPler mit seiner Firma raus. Das haben wir uns angesehen im Vorfeld, wie die auch von der KOFAG und so weiter behandelt worden sind. Und das wird jedenfalls etwas sein, was wir die nächsten Tage aufarbeiten wollen und was ja auch Thema im Zusammenhang mit dem aktuellen KOFAG-Untersuchungsausschuss ist. Und alle, die uns da jetzt besuchen kommen, Brunner, Kogler und Blümel, werden wir natürlich dazu befragen, ob es Wahrnehmungen dazu gibt, dass sich die ÖVPler vielleicht ein bisschen besser gerichtet haben als andere.
Gut, und wir werden natürlich auch darüber berichten. Und damit danke für dieses doch ausführliche Interview, danke. Christian Hafenegger. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause. Und danach geht es mit dem Kultduell am Mittwoch bei Wolfgang Fellner weiter zwischen Peter Westenthaler und Josef Tschapp, wo es sicher auch um diese Themen gehen wird. Bleiben Sie dran.